Es geht um Pfingsten, um das Pfingstwunder. Der Kriminalroman Pfingstopfer von Ulrich Wölk beginnt mit einem Auszug aus der Apostelgeschichte. Die Aussendung des Heiligen Geistes über die Jünger Jesu wird da zitiert. Der Autor Ulrich Wölk ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Pfingstopfer, Ihr Roman ist ein Kriminalroman. Was hat der Auszug aus dem Neuen Testament darin verloren?
Es geht um ein Verbrechen, das in der Woche vor Pfingsten stattfindet, und die Aufklärung des Verbrechens findet in dieser Vorpfingstwoche statt. Und natürlich ist das Datum nicht zufällig gewählt, sondern die Thematik des Romans, auch der Hintergrund des Verbrechens, hat sehr viel mit Geist zu tun, mit dem Geist unserer Interpretation von Geist. Und da haben wir einerseits eben die kirchliche, religiöse, biblische Interpretation von Geist, die eben in der Pfingstgeschichte erzählt wird. Aber da gibt es mittlerweile, um es mal salopp auszudrücken, Konkurrenz in der Neurologie, in der Hirnforschung. Auch da beschäftigt man sich sehr mit der Frage, was ist eigentlich Geist, wie entsteht Geist im Gehirn? In diesem, sagen wir mal, Widerspruchsfeld, das da entsteht, in diesem Umfeld spielt die Geschichte.
Geist, das ist ein heute relativ selten benutzter Begriff. Was ist Geist? Geist ist...
Das ist eben die Frage. Wir wissen nicht genau, was Geist ist. Es gibt eine religiöse Interpretation von Geist. Ich bin nicht theologisch so firm, aber quasi, dass wir eben mit dieser geistigen Ebene ja auch an Gott, am Heiligen Geist teilhaben können. Die naturwissenschaftliche Sicht auf die Dinge ist aber natürlich sehr viel profaner. Da fragt man sich, Geist, Intelligenz, um es so auszudrücken, ist ein Verhalten, bestimmte Verhaltensmuster auf bestimmte Situationen logisch oder vernünftig zu reagieren. Das können wir, weil wir intelligent sind. Das hat was mit unserem Geist zu tun. Wie entstehen solche Entscheidungen im Gehirn, dass wir logisch oder auch unlogisch reagieren in Situationen? Und darüber wird natürlich sehr viel geforscht, und man kann ja mittlerweile mit den entsprechenden Gerätschaften quasi dem Hirn live dabei zugucken, wie es sich in Situationen verhält, wie es Entscheidungen trifft. Da wird natürlich Geist, Intelligenz ganz anders interpretiert.
Darüber wollen wir gleich noch reden, aber vielleicht zunächst noch zu Ihrem Krimi. Diese Themen spielen natürlich auf einer Metaebene in Ihrem Krimi eine große Rolle. Zunächst aber die Handlung, die beginnt ja recht grausam. Eine nackte Frauenleiche wird in einer freikirchlichen Gemeinde gefunden. Auf den ersten Blick wird klar, dass es sich um eine sehr spezielle Straftat handelt, oder?
Ja, vor allen Dingen, weil dieser jungen Frau der Schädel geöffnet worden ist, und in diesen Schädel wurde ein Zettel mit einem Spruch aus der Bibel eingelegt, und zwar ein Zitat aus dem Johannesevangelium: Die Wahrheit wird euch frei machen. Und in dem Moment ist meinem Ermittler Anton Glauberg klar, offenbar hat dieses Verbrechen einen religiösen Hintergrund, oder, das ist ja auch die andere Möglichkeit, es soll so aussehen, als hätte es einen religiösen Hintergrund. Die Möglichkeit gibt es zumindest aus Sicht des Ermittlers ja auch. Die Geschichte selber wird dann eben im Laufe der Ermittlungen zu einem Professor führen, der eben Neurologie lehrt, aber es wird eben auch im Umfeld der freikirchlichen Gemeinde natürlich ermittelt, vor deren Gemeindehaus die Leiche gefunden worden ist.
Dieser Professor für Neurologie, der aus wissenschaftlicher Perspektive Gott für tot erklärt, der spielt eine Rolle, der wird verdächtigt, mit dem Mord etwas zu tun zu haben, und der meint auch beweisen zu können, dass Gott tot ist, oder?
Es wird eine Auseinandersetzung zwischen diesem Professor und einem Prediger, einem sehr erfolgreichen freien Prediger, geschildert, weil der Professor eben sagt, wenn wir mit unseren Gerätschaften ins Gehirn hereingucken, dann stellen wir eben fest, dass dort alles naturwissenschaftlich korrekt funktioniert, und im Rahmen dessen, was wir sehen können, ist für Gott im Gehirn überhaupt kein Platz. Und das ist der Hintergrund, weswegen er eben sehr öffentlichkeitswirksam allerdings auch verkündet, wir Wissenschaftler können beweisen, dass Gott tot ist oder gar nicht existiert. Und dagegen wehrt sich nun dieser Prediger, der sagt, das dürfen die Wissenschaftler überhaupt nicht, weil sie damit quasi die religiöse Neutralität des Staates auch, von dem sie schließlich finanziert werden, verletzen. Und es kommt also zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Und beide sind auf eine bestimmte Weise natürlich auch verdächtig, diesen Mord begangen zu haben. Vielleicht als PR-Aktion, vielleicht aber auch, um sich jeweils an dem anderen zu rächen. Also da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da sind wir dann mitten im Krimi.
Vielleicht noch ein Satz zu Ihrem Ermittler Anton Glauber, so heißt Ihr Ermittler, den viele schon aus Ihrem ersten Krimi mit dem Titel Die letzte Vorstellung auch sehr prominent verfilmt kennen. Können Sie uns Ihren Kommissar trotzdem noch einmal kurz vorstellen?
Ja, das kann ich. Er ist, ich sag mal, ein Mensch um die 50 mit einer Familie, mit einem Kind, einem Sohn, aber das alles läuft nicht so richtig gut. Und er ist eigentlich ein sehr desillusionierter Charakter. Er ist schon verantwortungsbewusst auch gegenüber seiner Familie, aber er merkt immer wieder, es ist sozusagen nicht seine, er ist da nicht sehr erfolgreich als Vater, weder als Ehemann noch als Vater. Aber er ist eben ein sehr guter Ermittler. Was ihn auszeichnet, ist, dass er auf der einen Seite desillusioniert ist, was alles eben angeht, was Glauben an höhere Ziele angeht. Das ist so gar nicht seins. Er lebt so ganz dies und sagt, naja, man muss halt die Probleme, mit denen man konfrontiert wird, irgendwie lösen. Und trotzdem, er ist kein Zyniker. Er ist jemand, der schon immer noch auch als Kriminalist überzeugt ist, dass man so etwas wie die Wahrheit finden kann, nämlich die Wahrheit eines Verbrechens und einen Täter. Und das ist auch ein Motor von ihm. Wie ich gesagt habe, er ist nicht ein Zyniker, der sagt, im Grunde genommen besteht die Welt sowieso nicht mehr aus Gut und Böse, sondern nur noch aus Grau, Grau, Grau. Das ist er nicht.
Er glaubt aber auch nicht an Gott. Ist er damit nicht auch voreingenommen? Das heißt, die Perspektive des Neurologen, des Professors, müsste ihm doch sehr viel sympathischer sein.
Ja, aber ich glaube, dafür ist er dann zu sehr Kriminalist, dass er sagt, okay, da müssen wir jetzt einfach sehr, sehr aufpassen. Natürlich ist ihm der Standpunkt, dass es keinen Gott gibt, näher als der Standpunkt eines Predigers, der sagt, man muss sich auf Jesus einlassen und dann wird das Leben gut, um es mal ganz verkürzt zu formulieren. Aber er weiß, dass man ein Verbrechen nur dann aufklären kann, wenn man sich gegenüber allen Standpunkten, die da eine Rolle spielen könnten, möglichst neutral verhält und selber gewissermaßen als Polizist nicht Partei ergreift.
Und dann taucht noch als weitere wichtige Person eine ehemalige Kollegin von ihm auf. Was hat es damit auf sich?
Ja, Paula Reinhardt, das ist eine Figur aus dem ersten Teil des Romanes, wobei man sagen muss, eigentlich ist es nicht der erste Teil, denn man kann Pfingstopfer lesen, ohne die letzte Vorstellung, so heißt der Vorgänger, gelesen zu haben. Jetzt ist es schwierig, die ganze Geschichte von Paula Reinhardt zu erzählen. Sie hat eine Biografie, sie ist im Osten aufgewachsen, hat selbst, das kann man vielleicht verraten, ist selbst zur Verbrecherin, zur Mörderin geworden. Über die Gründe möchte ich jetzt nicht sagen. Tatsache ist aber, sie ist von Glauberg verhaftet worden seinerzeit. Und jetzt nach 10 Jahren, die Handlung spielt 10 Jahre nach diesem ersten Fall, taucht sie plötzlich wieder auf. Glauberg weiß nicht genau, warum sie wieder auftaucht. Sie sagt, sie weiß was über den Mörder, sie glaubt, den Mörder psychologisch, über das psychologische Profil des Mörders etwas zu wissen. Mich hat es deswegen so sehr gereizt, weil es zwischen schon in dem ersten Teil und eben auch in diesem Buch eine Anziehung zwischen diesen beiden Figuren gibt. In dem ersten Buch konnten sie dieser Anziehung nicht nachgehen. Jetzt sind aber 10 Jahre vergangen. Paula hat ihre Strafe abgesessen und die Frage ist, geht das jetzt, der Kommissar und die Mörderin? Kann da was draus werden? Und das war etwas, was mich gereizt hat.
Und dann gibt es Silvia. Silvia spielt auch eine wichtige Rolle.
Silvia ist Glaubergs Frau und die Ehe ist aber nicht geschieden, aber seit 10 Jahren getrennt und erfolglos. Glauberg fühlt sich auch zu seiner Frau immer noch, ja, hingezogen, nicht vielleicht in einem stark emotionalen Sinne oder gar in einem erotischen Sinne, aber er will für sie da sein, weil sie wiederum unter starken psychischen Problemen leidet. Er fühlt sich dann eben doch verantwortlich, sie nicht einfach jetzt in dieser Situation völlig allein zu lassen.
Und Silvia hat indirekt auch mit dem Fall zu tun, weil sie diese freikirchliche Gemeinde kennt.
Sie hat versucht, ihre psychischen Probleme in den Griff zu bekommen, indem sie sich eine Zeit lang in dieser freikirchlichen Gemeinde engagiert hat. Er hat dann eben letztlich aber doch wieder davon Abstand genommen. Aber trotz allem, sie ist eben so ein typischer Fall von jemandem, der versucht eben seinem Leben über die Gemeinschaft, die eine Freikirche anbieten kann, gewissermaßen eine andere Richtung oder einen Halt zu geben.
Das funktioniert in Teilen auch, sie erzählt
davon. Das funktioniert
davon.
In Teilen, genau. Und dann gibt es aber eben auch freikirchliche Rituale, mit denen sie sich sehr, sehr schwer tut. Und am Ende, das ist vielleicht das Entscheidende, sagt sie, sie hat das, was man von ihr erwartet, nämlich, ich sag jetzt mal, die Kraft Jesus zu empfinden. Sie hat es dann doch nicht empfunden und fühlte sich dann auf eine bestimmte Weise, ich möchte mal sagen, fast, als müsste, sie fühlte sich quasi unter einem moralischen Druck, dann in dieser Freikirche zu glauben. Und Glauben unter Druck funktioniert auch nicht. Glauben ist etwas, was entweder aus einem rauskommt oder möglicherweise auch nicht. Aber es ist nicht etwas, was man sich sozusagen verordnen kann.
Glaube ist immer ein Geschenk, so sagen
wir.
Ja. Wenn Sie so einen Roman schreiben, so Personen entwerfen, den Neurologen, den Prediger, natürlich auch den Kommissar, den Skeptiker, Merken Sie beim Schreiben, dass sich da auch Sympathien entwickeln und dass Sie denken, oh ja, das, was der Neurologe denkt und so wie er denkt, das ist mir eigentlich sympathischer? Oder müssen Sie sich da immer beobachten, dass Sie nicht den Prediger zu einseitig darstellen, welche Position Sie da verfolgen?
Als Autor versuche ich immer gegenüber meinen Figuren so fair wie möglich zu sein. Das heißt also, wenn ich den Prediger reden lasse, versuche ich ihn schon als Figur auch stark sein zu lassen. Auch seine Position nicht etwa quasi als Schriftsteller, als Autor, der ich in dem Moment bin, so ein bisschen vorzuverurteilen. Ganz im Gegenteil, ich versuche ihn stark zu machen. Ich versuche aber auch den Neurologen stark zu machen. Denn auch er, was er zu sagen hat, ich bin ja von meiner Biografie her, ich habe ja einen wissenschaftlichen Hintergrund, habe selber mal Physik studiert sozusagen. Mir ist also auch der naturwissenschaftliche Hintergrund sehr vertraut. Ich glaube, dann ist Literatur am spannendsten, wenn man Figuren alle stark sein lässt und in ihren jeweiligen Konflikten aufeinanderprallen lässt. Und dann kann der Leser selber entscheiden, auf wessen Seite er sich oder wem er mehr vertraut, wem er sich mehr anvertraut, wo seine Sympathien sind. Als Autor versuche ich mich da eher immer zurückzuhalten.
Was dieser Roman auch auslotet, ist natürlich die potenzielle Gefahr, die Religionen darstellen, wenn sie fundamentalistisch werden. Ist das eine große Gefahr? Ist die Gefahr vielleicht größer als das, was Religionen für den Menschen tun können, wenn sie die Menschen trösten?
Ich war, bevor wir dieses Interview geführt haben, und das ist ja sehr passend, wir sitzen hier mit Blick auf den Kölner Dom, und als ich hier angekommen bin, vor 2 Stunden bin ich einmal kurz in den Dom gegangen und war wie immer zutiefst beeindruckt von diesem unglaublichen Gebäude, das ja aus einer religiösen Motivation heraus errichtet worden ist. Also es ist ein Zeugnis dafür, was für großartige Dinge Menschen aus religiösem Bewusstsein vollbringen können. Ich muss aber sagen, als Mensch ist auch immer eine Art Furcht dabei in dieser Empfindung, dass ich denke, diese unglaublichen Kräfte, die Religion entfesseln kann, freisetzen kann, wer kann garantieren, dass sie nicht auch in die andere Richtung wirken? Wir wissen, auch das ist möglich, auch das ist in der Geschichte immer wieder geschehen. Ich glaube, eine Garantie dafür, dass Religion immer nur gut wirkt, kann man nicht geben. Wir sind immer aufgerufen, auch der Religion immer wieder Fragen zu stellen, zu sagen, ist das, was ihr tut, wirklich nur das Trösten des Menschen, dem Leben einen geistigen Rahmen zu geben, oder ist es eben sozusagen auch das andere, Menschen vielleicht zu verschwören gegen andere, was eben auch passieren kann?
Das bezieht sich auf alle Dinge, die mit dem Existenziellen zu tun haben. Mit der Liebe ist es ja genauso. Man kann aus Motiven morden, die mit Liebe zu tun haben. Man kann aber auch der Liebe wegen in den Himmel fliegen, weil man so glücklich ist. Also gefährlich bleibt sowas immer, oder?
Ja, aber wir erwarten doch von der Religion, und das ist, glaube ich, auch berechtigt, wir haben sozusagen hohe Ansprüche an religiöse Empfindungen. Ja, wir sagen, eigentlich erwarten wir von Religion, dass sie doch nur das Gute bewirkt. Und gerade weil die Ansprüche so hoch sind, müssen wir auch immer wieder schauen, ob sie diesen Ansprüchen gerecht wird.
Was suchen die Menschen? Was glauben die Menschen? Glauben sie, dass sie frei sind? Am Ende ihres Krimis ist zwar der Fall gelöst, aber diese Frage, so habe ich es gelesen, bleibt doch offen. Glauberg bleibt sich treu, er glaubt nicht, was in der Bibel steht. Er glaubt nicht an die Pfingstgeschichte, die taucht am Ende des Romans nochmal auf. Der letzte Satz ihres Romans lautet: Er glaubte nicht daran, es war einfach nur ein schöner Tag. Ist es das, der schöne Tag, der Augenblick, der zählt, den wir genießen sollten?
Das sollten wir auf jeden Fall, denke ich. Und ich glaube, da hat jede Religion auch nichts dagegen, dass wir den Augenblick genießen. Aber jeder, der vermag, den Augenblick zu genießen, und das ist ja einfach nur die andere Seite der Medaille, weiß auch, nach dem schönen Augenblick kommen dann vielleicht die weniger schönen Augenblicke, und für die müssen wir auch gerüstet sein. Und das ist auch meinem Helden Glauberg klar. Nur, dass er eben, das ist richtig, was Sie sagen, die Hilfe der Religion tatsächlich nicht hat. Das ist eben etwas, was ihn als Figur charakterisiert, aber ihm ist auch bewusst, das muss man vielleicht auch sagen, dass das vielleicht ein Manko ist, dass es vielleicht verhindert, dass er glücklich wird.
Interessant ist ja auch, dass er diese Hilfe der Religion so lange nicht gebraucht, solange es ihm gelingt, seine Fälle zu lösen. Vielleicht wird es schwierig, wenn ihm das nicht mehr gelingt.
Ja, wenn ihm das nicht mehr gelingt, oder aber, was er eben auch sagt, wenn er irgendwann mal in seinem Leben an einen Punkt kommt, wo sozusagen überhaupt. Also nicht nur das Berufliche ist dann nur ein Bild dafür, wo es nicht mehr weitergeht. Ja, wo er einfach merkt, er ist an eine Grenze gekommen, auch in emotionaler Hinsicht, was seine Beziehung angeht, da spielt eben die Paula eine große Rolle, dass er sagt, was ist, wenn er irgendwann mal merkt, mit seinem Lebenskonzept kommt er nicht mehr weiter. Und die Frage kann er aber nicht beantworten, die bleibt auch im Roman offen.
Gibt es eine Fortsetzung?
Also ich habe weder bei dem ersten Buch an eine Fortsetzung gedacht und denke auch jetzt nicht daran, aber aus der Tatsache, dass es dieses zweite Buch gibt, kann man schon lernen, man soll ja nie, nie sagen. Also offen.
Vielen Dank, Ulrich Wölk. Pfingstopfer, so heißt sein neuer Krimi. Erschienen ist das Buch im Deutschen Taschenbuchverlag. Es hat 380 Seiten und es kostet 14,90 €. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.